Welcome back. Ja, schön, dass du wieder auch diese Woche zuhörst und mehr über den Ayurveda lernen möchtest. Und letzte Woche habe ich ja schon meine Einstiegsfolge Panchakarma quasi mit dir geteilt und dich zumindest gedanklich mit auf meine Kur in Sri Lanka 2018 genommen. Und an genau das Thema möchte ich heute mit dir anknüpfen. Und zwar habe ich mir deswegen die liebe Karina Alana Preuß vom Ayurveda Parkschlösschen in den Podcast geholt. Wir sprechen über das Parkschlösschen, eine Panchakarma-Kur in Deutschland, aber auch ganz viel über den Ayurveda im Allgemeinen und ja, wie Karina ihn lebt. Und ich finde, es sind auch ganz hilfreiche Tipps dabei, wie du auch für dich noch ein bisschen mehr Ayurveda in dein Leben holen kannst. Viel Spaß beim Reinhören und Namaste. Ja, hallo Karina. Ich freue mich, dass du da bist. Ich darf heute mit dir ein bisschen über Panchakarma sprechen und über das Ayurveda Parkschlösschen. Und ja, erstmal kurz, was ist das Parkschlösschen? Magst du mal kurz was dazu erzählen, was ihr so macht und wo so deine Tätigkeit im Parkschlösschen ist?
Ja, meine Eltern haben vor nun 27 Jahren das Ayurveda Parkschlösschen in Traben-Trarbach an der Mosel eröffnet. Und es ist das im Westen größte und mitunter älteste Ayurveda Panchakarma Kurhaus. Das heißt, wir führen dort seit nun 27 Jahren Detox-Kuren durch, die schon Jahrtausende alt sind. Also die heißen eben Panchakarma-Kuren. Der ein oder andere hat es bestimmt auch schon mal gehört. Und darauf sind wir spezialisiert. Und da gibt es, um da direkt einzusteigen, weil du die Frage gestellt hast, eben kürzere Kuren in Kompaktform. Die sind so 10 Tage lang, aber man kann das Ganze auch in 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen, 5 Wochen durchziehen. Und da geht es wirklich drum, in der Tiefe im Körper aufzuräumen, Dinge auszuleiten, die dann nicht mehr hingehören. Wahrscheinlich ist den meisten auch AMA ein Begriff, also unverdaute Stoffwechselpartikel. Und es geht auch darum, die Doshas, also Vata, Pitta, Kapha, in dem Einzelnen wieder in Balance zu bringen. Und das ist so grob die Idee von Panchakarma. Und darauf, wie gesagt, haben wir uns spezialisiert mit unserem Team von 100 Mitarbeitern heutzutage. Also wir haben natürlich weniger angefangen, aber haben uns eben auch natürlich über die ganzen Jahre weiterentwickelt und sind gewachsen. Und entsprechend sind wir jetzt 100 Menschen, die sich darum kümmern, dass eben unsere Gäste, die von der kompletten Welt angeflogen kommen, also wirklich aus allen Ländern. Es kommen sogar Menschen aus Indien, wo wir uns immer fragen, warum die zu uns kommen. Aber gut, die wollen dann halt europäischen Standard, Hygiene und Co. Oder einfach auch mal wegfliegen, wer weiß warum genau. Auf jeden Fall kommen also Gäste aus der ganzen Welt zu uns und durchlaufen diese Panchakarma-Kuren. Ja, das ist so grob, was wir machen. Und ich persönlich bin da die Geschäftsführerin von unserem wunderschönen, wir nennen es Detox and Health Resort. Denn meine Eltern haben das damals, wie gesagt, gegründet und jetzt bin ich schon 34 und habe vor 3 Jahren die Geschäftsführung von meiner Mutter übernommen und bin zweite Generation.
Wow, da war jetzt schon ganz, ganz viel drin. Ja. Da gehe ich nochmal kurz ein Stückchen zurück. 27 Jahre, das klingt ja jetzt, wenn man hört, das ist das Größte im Westen und das Älteste eigentlich gar nicht mal so alt ist. Zeigt ja eigentlich, wie jung Ayurveda im Westen eigentlich noch ist, oder?
Da sprichst du was Spannendes an. Also selbst in Indien war ja Ayurveda wie Yoga und alle anderen vedischen Wissenschaften, die waren ja unterdrückt worden von den Engländern, als sie,
in der Kolonialzeit.
Genau, in der Kolonialzeit. Also entsprechend wurde 1947, als das dann aufgehoben wurde und Indien wieder frei war, wurde das so aus den Familien rausgegraben. Also da gab es keine Schulen, da gab es keine Unis, da gab es keine Professoren für, sondern da gab es einfach Vaidyas, also diese Ayurveda-Ärzte im Falle, oder einfach Familienoberhäupter, die da das Wissen auch bewahrt haben. Und die haben das dann langsam wieder ausgegraben, haben das weitergegeben und so weiter und so fort. Und so hat sich das auch alles erst wieder in der zweiten Hälfte 1900 eben entwickelt, auch in Indien. Und dort haben dann irgendwann natürlich auch Panchakarma-Kur-Ressorts eröffnet. Natürlich wurde das vorher auch in den Krankenhäusern und Praxen und so weiter durchgeführt. Aber so richtige Ressorts gab es eben in der Masse sogar erst 2000 rum oder 2005. Also die ganzen vielen, vielen Panchakarma-Kurhäuser sind eigentlich erst sogar nach uns eröffnet. Also wir haben vor 27 Jahren eröffnet mit noch zwei anderen oder drei, die in Europa waren und auch ein paar wenigen in Indien. Und danach kam erst der riesengroße Boom, interessanterweise. Und das ist nicht wirklich alt, wenn man es vor allem mit dem Ayurveda selber vergleicht. Ne? Weil der Ayurveda, sagt man ja, ist so 5.000 bis 7.000 Jahre alt und beschreibt ja eigentlich nur, weil nur ist eigentlich untertrieben, also beschreibt das Wissen des Lebens und des gesunden Lebens und wie man eben sein Leben über die komplette lange Lebensspanne bestmöglich erhalten kann. Und entsprechend sind 27 Jahre sehr wenig, da hast du recht. Aber dennoch ist es auch ziemlich lang, weil es gibt eben, wie gesagt, den großen Hype von Ayurveda, auch gerade was die Kurhäuser anbelangt, ist also 15 Jahre her ungefähr. Und da waren wir wirklich meine Familie waren Pioniere eigentlich in Panchakarma-Kuren, muss man sagen, gerade im Westen vor allem. Mhm. Ne?
Also eigentlich ist gerade voll die Renaissance. Mit Mittelalter unterdrückt quasi und jetzt hier Renaissance und ihr seid voll mit dabei.
Absolut, ja, wir haben auch maßgeblich, glaube ich, dazu beigetragen, dass es auch in Indien so einen Boom gab, interessanterweise, weil wir haben halt damals schon vor 27 Jahren richtig, richtig viel und auch bis heute in Marketing investiert. Wir haben sehr viele Journalisten eingeladen, wir haben wirklich, also aber auch die große Presse, ne? Gala, Bunte, Vogue, Brigitte, Cosmopolitan, FAZ, wie die alle heißen. Wir haben die immer alle eingeladen und haben da auch wirklich Pressekontakte schon seit Ewigkeiten und auch immer wieder neue. Ja, irgendwann kamen die Blogs dazu, jetzt vor einigen Jahren, und Podcaster jetzt ganz neu auch, seit ein, zwei Jahren. Aber wir waren da immer schon ziemlich, ziemlich mit der Presse eben unterwegs und haben dort versucht, auch die Menschen aufzuklären, vor allem natürlich in Deutschland, aber teils auch international, was ist Ayurveda und was ist Panchakarma und warum tut es so gut und warum sollten die Menschen wieder zurückfinden zu einem natürlich gesunden Leben im Balance. Und wir haben ganz viel auch da schon Tipps weitergegeben und so weiter und so fort, und dadurch wurde Ayurveda in Deutschland primär sehr, sehr weit verbreitet. Und natürlich haben da auch noch andere Institutionen, die auch so alt oder kurz danach gegründet worden sind, mitgespielt und auch wahrscheinlich viele Presseeinladungen ausgesprochen. Und dadurch haben wir definitiv aber maßgeblich dazu beigetragen, dass natürlich auch viele dann in die Ursprungsländer geflogen sind. Na, weil man weiß auch hier, dass die Deutschen number one sind. Also die Deutschen sind die...
Das ist das Reiseland auch, ja.
Ja, die am meisten nach Indien und Sri Lanka für Panchakarma-Kuren und für Ayurveda-Aufenthalte reisen. Und dementsprechend ist es überhaupt nicht abwegig, dass ganz klar wir auch damit dazu beigetragen haben, dass die Leute da überhaupt hinwollen. Und das sehe ich also weitreichender als einfach nur, dass wir die Leute bei uns dann in unser Hotel gebucht bekommen, sondern wir haben da, glaube ich, einen ganz großen Beitrag auch zur generellen Gesundheit der Nation oder vielleicht sogar der Menschen. Da bin ich sehr happy drüber.
Also es muss ja auch irgendwie angenommen werden von den Leuten. Wenn ich jetzt einfach nur in der Zeitung irgendwas lese, dann lese ich das vielleicht mal kurz, was weiß ich, blätter beim Friseur die Bunte durch, wenn es der Friseur denn offen hat. Das heißt ja noch nicht, dass ich gleich eine Kur buche. Was glaubst du, ist so das, was die Leute packt, wo sie wirklich beim Ayurveda hängen bleiben? Und sich dann auch mit dem Zeit- und auch finanziellen Invest dann doch dazu entscheiden, mal so eine Kur für sich auszuprobieren und wahrscheinlich auch, wer es einmal gemacht hat, immer wieder kommt.
Das sind ja zwei Teile. Also einmal, was bewegt die Leute dazu? Und das Zweite, warum kommen sie wieder? Also um das Zweite zuerst zu beantworten, die kommen natürlich alle wieder, weil sie merken, es klappt und funktioniert.
Genau.
Beweist sich quasi selber einfach, weil wer so eine Kur durchläuft, die meisten davon haben einfach Mega-Effekte und dann wollen die das einfach wieder haben. Und aber zum ersten Teil, das ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger zu beantworten, weil jeder wird ja durch andere Dinge angesprochen oder ist in einer anderen Lage. Aber ich glaube, dass einfach das Gesundheitsbewusstsein in den letzten Jahren ja immens gewachsen ist und generell die Menschen, die offen sind für natürliche Gesundheit und irgendwie das Gefühl haben, naja, das resoniert mit mir, dass man vielleicht auf natürliche Art und Weise als Mensch, was ja auch nur ein Naturprodukt ist, gesund sein oder gesund werden kann oder sich gesund halten kann, auch bis ins hohe Alter. Und eigentlich müsste es eine intrinsische, natürliche Antriebskraft in jedem Menschen geben. Und ich glaube auch, die gibt es in jedem, nur bei manchen ist es verschüttet.
Ja, definitiv.
Dass sie sich um sich kümmern und dass sie irgendwie ein eigenes Interesse daran haben, nicht einfach, wenn irgendwas wehtut, nur eine Pille zu schlucken, sondern dass sie einfach ein Interesse daran haben, fit zu sein, sich richtig im Juice zu fühlen. Und das ist ja auch anspricht, wenn sie dann davon lesen, dass es da eine Lebensweise gibt, die einfach so nah an der eigenen Natur dran ist, dass das einfach automatisch passiert, dass man eben viel Energie hat, überhaupt ja, sehr gesund ist und in der Balance ist. Entsprechend glaube ich, ja, dass das eigentlich wahrscheinlich der Hauptfaktor ist. Mhm. Und trotzdem spielen dann natürlich immer noch kleine Faktoren bei jedem Menschen mit. Der eine sagt, ach, ich habe jetzt seit 7 Jahren Diabetes, vielleicht helfen die mir. Also viele sehen auch einfach in Ayurveda nochmal so einen Hoffnungsweg und probieren das halt einfach mal aus und merken am Ende, huch, hat mir das gut getan und hatten vielleicht gar nicht so die riesen Hoffnungen, aber ne, probieren irgendwie alles aus. Gibt es sicher auch einige davon. Und es gibt bei uns zum Beispiel natürlich auch immer wieder mal Gäste, die werden einfach geschickt von Bekannten. Mhm. Die glauben noch an überhaupt nichts. Oder ich meine, man muss auch nichts glauben, aber die erwarten erstmal nichts und denken, naja, wer weiß, ist vielleicht ein bisschen nett und gut ist. Und nach 10 Tagen bin ich ja wieder raus und dann kommen die an, erzählen, von wem sie geschickt worden sind und gehen nach 10 Tagen und sagen, oh mein Gott, ich habe gar nicht erwartet oder ich habe gar nicht gewusst, wie gut ich mich in meinem Körper fühlen kann und wie grandios ist das, ich komme sofort nächstes Jahr wieder und manche buchen auch schon immer. Die fahren, was ich, 20. Oktober heim und buchen schon für nächstes Jahr im Oktober wieder. Und wissen, ach, fix pro Jahr habe ich da meine 10 Tage, 2 Wochen, 3 Wochen und ohne das geht es für viele gar nicht mehr. Also die wollen das einfach auch gar nicht mehr missen, diese volle Energie zu haben, diese Gesundheit, diese Widerstandskraft auch gegenüber eben Viren, Bakterien und so weiter. Und auch diese mentale Ruhe, die sie dadurch aufbauen können, diese innere Stärke und ja, also, ne? Da gibt es ganz viele, die sagen, nie wieder ohne Ayurveda Panchakarma Kur.
Ja, also ich bin da dabei. Also ich sage immer, ich habe mich nie so, es klingt so blöd, so sauber gefühlt wie nach der Kur. Also ich glaube, man kann das auch nur nachvollziehen, wenn man es mal hinter sich gebracht hat. Was das eigentlich wirklich, dieses Gefühl kann man nicht so richtig beschreiben.
Absolut, wie eine innere Dusche.
Ja,
also,
ja.
Putzen ja unsere Ohren höchstens mal oder unseren Mund, ne? Und ja, sonst duschen wir eigentlich nur von außen oder putzen uns auf der Toilette ab. Aber das war's. Ich meine, der gemeine Mensch, sagen wir mal so, der tut sich von innen überhaupt nie duschen oder reinigen. Und das ist aber, was der Panchakarma Kur macht. Die filtert quasi alles irgendwie so raus, was da nicht hingehört und was sich da an Dreck angesammelt hat. Und das ist auch notwendig, nicht nur das äußere Duschen. Es ist sogar wichtiger, das innere Duschen, weil die Organe müssen ja für ihn arbeiten. Die Haut, klar, muss auch gesund bleiben, aber ob man jetzt stinkt oder nicht, hat jetzt erstmal nicht unbedingt mal klar. Ist mal so ein schönes Beispiel. Ob man jetzt irgendwie 50 Tage nicht duscht oder 3 Jahre, da ja, das ist manchmal weniger krankheitsbildend, als wenn man einfach nur sehr viele Jahre von innen sehr viel Dreck anhäuft, sag ich mal, und es halt nicht rausreinigt. Hm?
Was würdest du denn sagen, wie oft soll man denn so eine Panchakarma-Kur machen?
Ja, gut, laut Ayurveda heißt es ja, wenn so einmal im Jahr oder alle zwei Jahre, für manche ist sogar 2-mal im Jahr auch gut. Und es gibt sogar auch Ansätze, die ich schon von manchen Ayurveda-Experten und Ärzten gehört habe, die sagen, mit jedem Jahreswechsel, finde ich ein bisschen viel. Und es gibt auch andere Ärzte, die ich kenne, also als Ayurveda-Ärzte, die sagen, nee, ist too much. Also höchstens 2-mal im Jahr, 6 Monate sollten mindestens dazwischen liegen. Und das macht für mich definitiv auch am allermeisten Sinn, weil man hat ja eine Vorbereitungsphase von, sagen wir mal, circa 4 Wochen, dass man sich einstellt auf die Kur. Ne? Also auf den Teil, wo man dann tatsächlich in einem Resort ist, von einem Arzt geleitet, von Therapeuten durchgeführt
also
und so weiter.
In dem Sinne, dass man eben mal schon mal vorab zu Hause eine Vorkur macht, alles ein bisschen entschlackt und mal Zucker und Koffein, tierisches etc. pp. Weglässt.
Genau. Also diese Vorkur, das sind dann so circa 4 Wochen, das ist ideal. Und dann kommt eben die Hauptkur und da sind wir dann eben, ich meine, wie gesagt, diese 10 Tage, das ist eine super kompakte Form. Besser ist immer, man geht länger. Ne? Also es ist eigentlich ganz klassisch viele, viele Wochen lang. Ne? Also da geht man normalerweise 4, 5, 6, 7, 8 Wochen oder sowas hin, in diesen Hauptteil in der Mitte alleine, nach der Vorkur. Und dann, nachdem man eben in einem Resort, in einem Zentrum oder wo auch immer war, oder Krankenhaus, gibt es ja auch Teils, die das durchführen, dann geht man nach Hause und dann muss man auch danach eben noch eine Nachkur machen. So, und nehmen wir mal an, das Ganze ist ja schon ungefähr fast dann 2,5, 3 Monate lang. Selbst wenn man es in der Kompaktform den Mittelteil macht, ne? Ja, da kommt man ja quasi, wenn man es jetzt zu jedem Season Change macht, da kommt man ja überhaupt nicht mehr aus dem Kurmodus raus. Und der Körper kann nicht immer nur im Kurmodus laufen. Also das ist irgendwann auch nicht mehr gesund. Ne? Also man muss schon irgendwann wieder in die Normalität kommen. Natürlich in die entsprechend angepasste Normalität, idealerweise, ne, so dass man eben nicht zu viel Arme wieder aufbaut. Aber es sollte schon auch eine Pause geben, wo man einfach wieder ein normales Leben lebt. Darum 2-mal im Jahr höchstens, aber auch hier 1-mal im Jahr reicht definitiv aus, je nach Lebensstil natürlich.
Ja. Warum würdest du sagen, kann ich nicht diesen Modus nach Kur quasi aufrechterhalten?
Also nee, sage ich gar nicht. Man kann den sogar aufrechterhalten. Der Nachkur-Modus sowie der Vorkur-Modus ist eigentlich ja schon sehr ähnlich oder ist auch fast eigentlich deckend mit dem, wie der Ayurveda sowieso empfiehlt, dass wir leben sollen. Ne? Also es ist einfach, bau nicht Ama auf, ernähre dich einfach entsprechend deiner Konstitution, ernähre dich entsprechend der Tageszeiten, nicht zu viel, nicht zu schwer verdaut und so weiter und so fort. Ne? Trink viel Wasser, trink viel Heißes, iss viel Heißes, iss viel Gekochtes. Das ist eigentlich sowieso schon, wie der Ayurveda uns allen vorschlägt, dass wir leben. Aber für viele Menschen ist das ja schon eine unfassbar große Umstellung. Und die meisten kriegen diese Vorkur überhaupt nicht in allen Teilen hin. Und es ist ja auch zugegebenermaßen nichts, was man mal aus dem Ärmel schüttelt, wenn man komplett konträr vorab gelebt hat. Also oftmals dauert es einfach eine Weile, bis man all die Dinge umgestellt hat. Und
also wenn man jetzt irgendwie sagt, man hat den, was weiß ich, mit 60er gestressten Manager, der von Koffein und Steak lebt. Das ist wahrscheinlich nicht so leicht, wenn der dann abends noch sein Glas Rotwein jeden Abend trinkt, da auch nur eine Sache von diesen dreien, die ich jetzt mal genannt habe, wegzulassen.
Genau. Kommt auch immer auf die Disziplin des Menschen an oder wie ernst nimmt er das, wie wichtig ist ihm das oder manchmal wie hoch ist der Leidensdruck und so weiter und so fort. Ne? Aber ja, also ne, das ist also quasi die Antwort der Frage. Also es ist sehr gut möglich, dass wir alle in diesem Vor- und Nachkur-Modus leben und das wäre sogar eigentlich ideal. Ich sage das sogar witzigerweise immer. Ich sage immer, ich lebe sowieso schon im Vorkur-Modus. Ich könnte theoretisch jeden Tag eine Kur anfangen. Dann müsst ihr gar nicht viel vorkuren, weil ist ja sowieso mein Lebensstil.
Gibt es denn Herausforderungen für dich in diesem Lebensstil? Das interessiert mich jetzt einfach mal ganz persönlich. Also wo du irgendwie im Alltag doch mal denkst, ach, da könnte ich jetzt mal schwach werden?
Ja, also ich meine, es gibt Ausnahmen. Das ist für mich aber auch nicht unbedingt eine Riesenherausforderung, weil ich erlaube mir die sowieso. Ich bin niemand, der überdiszipliniert zwanghaft ist. Und ich finde auch nicht, dass das unbedingt so gesundheitsförderlich ist, wenn man überdiszipliniert zwanghaft ist. Ne? Klar, Disziplin ist wichtig, aber eben zu einem gewissen Maße muss man sich auch Dinge erlauben. Und ich sage auch immer in meinen ganzen Vorträgen zu unseren Gästen, wenn sie dann mal einen Kuchen essen oder eine Pizza oder eine Pommes oder irgendwie mal abends auf einer Hochzeit bis in die Puppen, sie können gar nicht mehr, und es ist aber so lecker und noch eine Portion rein, weißt du, so und der Nachtsnack oder so ein Ding und noch eine Torte dran, Mitternachtsnack.
Das kennen wir alle nicht, da schlafen wir Ayurvedis.
Ja, aber auf einer richtigen Hochzeit ja nicht, ne? Also Und dann muss man voll locker bleiben, dann einfach alles mitnehmen und dann das Ayurvedischste halt draus machen. Insofern würde ich zum Beispiel dann hingehen und sagen, ja, ich habe jetzt Lust, da noch mitten in der Nacht was zu essen und ich weiß, ich tanze auch noch 2 Stunden und gehe sowieso essen oder 3 oder 4 ins Bett, was natürlich mega die Ausnahme ist. Das passiert bei mir so selten, dass es vielleicht 3-mal im Jahr sein oder so. Und ist voll okay. Und dann weiß ich, dass ich auch am nächsten Morgen wieder ganz arg drauf achte, hey, wie stark ist mein Hunger oder vielleicht komplett Frühstück ausfallen. fahren lasse, weil ich eh lang geschlafen habe in dem Fall. Und dann schaue, dass ich ein leichtes Mittag- und Abendessen esse oder vielleicht extra viel Ingwertee an dem Tag und habe alles wieder ausgeglichen. Also Ausnahmen müssen meiner Meinung nach bleiben und auch okay sein, wenn sie eben Ausnahmen sind. Es ist keine Ausnahme, wenn das die Norm ist. Also 80% richtig leben, 20% Ausnahmen, das ist richtig viel. 20% ist nicht wenig. Also und da nehme ich mir, wie gesagt, auch raus, mal zum Beispiel meine Schwäche, wenn ich mal nasche, sind Chips. Mhm. Ich bin keine, die jetzt irgendwie Schokolade am Abend oder irgend so ein Kram braucht. Ne? Aber auch hier, wenn mein Mann, der hatte früher eine Kakao, ja, wie soll ich sagen, Sucht eigentlich fast. Ne? Also Kakao hat einen ja sehr schnell in der Schlinge. Wenn man das einmal trinkt um 3 Uhr mittags, dann will der Körper am nächsten Tag gleich wieder um 3 Uhr und danach wieder um 3 Uhr und immer weiter. Und der hatte das einfach jahrelang jeden Abend getrunken. Und bis wir dann zusammengekommen sind, ich habe es natürlich nicht gleich verboten, das wäre ja schlecht.
Das ist nicht so gut am Anfang der Beziehung.
Ich habe ganz viel einfach mal nur so, ne, mich zurückgenommen und habe dann irgendwann ihn zum Ayurveda-Mediziner gebracht und das denen alles, oder sie, das war eine Dame, alles erklären lassen. Gott sei Dank ist mein Mann da sehr offen für, aber gut, heute trinkt er es eben auch nicht mehr jeden Abend. Aber wenn er es dann mal trinkt und wenn ich mal Lust drauf habe, trinke ich natürlich mit, ja, aber das ist halt Ausnahme, das ist selten. Und oder wie gesagt, auch mal Chips oder sowas, das ist etwas, das habe ich immer schon gern gegessen und ich weiß, es ist absolut schrottig, aber das ist eine absolute Ausnahme und es bleibt auch eine Ausnahme. Und wenn ich die dann esse, dann esse ich die aber mit vollem Genuss und mache mir kein schlechtes Gewissen darüber, weil wenn ich das noch mache, stresse ich mein Agni, mein Verdauungsfeuer ja noch extra dazu und dann verdaut mein Verdauungsfeuer, das, was ich da konsumiere, noch schlechter. Das heißt, ich schade mir noch mehr. Mhm. Und darum, wenn Ausnahmen gemacht werden, mit dem besten Gewissen, vielleicht sogar noch Danke, liebes Agni, sagen, dass du das gut verdaust oder sowas.
Hey, guter Tipp.
Ja, also einfach so positive Affirmationen noch oder vielleicht dann eben einen extra Schuss Ingwer in den Tee oder in die Suppe oder so dann am Abend oder am nächsten Tag. Und dann ist es auch okay. Na, also da bloß nicht... bloß nicht zu angestrengt sein, das Ganze jetzt komplett ohne Ausnahmen durchzuführen. Aber das ja, sind wie gesagt Ausnahmen. Also.
Genau, also die 80-20-Regel, die wir immer so predigen. Aha. Du hast jetzt gerade vom Agni gesprochen. Es ist ja eigentlich auch das Zentrale im Ayurveda, dass man über die Verdauung, über das Agni und über Ama und so spricht. Für wen würdest du denn sagen, ist diese Panchakarma-Kur, also mit welchen Leiden komme ich denn am besten, wenn man das jetzt so sagen kann, zur Panchakarma-Kur? Wo kriege ich den besten Erfolg? Ist es, wenn ich jetzt eine Diabetes-Problematik habe? Ist es viel mit Kopfschmerzen oder sind es Magen-Darm-Probleme? Was würdest du sagen, ist so der beste Effekt, den ihr erzielen könnt?
Also das kann man gar nicht so runterbrechen auf ein Krankheitsbild. Generell heißt es ja im Ayurveda, idealerweise machen wir das alle präventiv. Also bevor wir überhaupt eine chronische Krankheit haben, weil der Ayurveda wünscht sich ja, dass wir ayurvedisch leben, also ideal an unsere naturell angepasst. Und wenn wir das tun, werden wir A, erstens gar nie chronisch krank. Da sind wir einfach weit entfernt davon die ganze Zeit. Und selbst wenn wir ayurvedisch leben, also richtig gesund die ganze Zeit sind, selbst dann empfiehlt der Ayurveda regelmäßige Panchakarma-Kuren, weil auch hier, egal wie gesund du isst, auch gerade in der heutigen Zeit, oder egal wie gesund du sonst noch lebst, ja, in unserer Luft heutzutage sind nun mal Toxine. In unserem Essen, selbst wenn du mal Bio kaufst, sind nun mal noch Toxine. In unserem Wasser genauso. Wenn du gestresst bist, verdaut dein Körper nicht richtig. Oder es sind andere Dinge, die sich im Körper aufbauen, die einfach nicht super gesundheitsförderlich sind. Dann, egal, es kann ja auch mal sein, dass du dann irgendwo, wie gesagt, auf einer Hochzeit bist und baust halt ein bisschen armer auf. Oder. Also, es ist definitiv auch in einem gesunden Lebensstil angebracht und sogar wichtig, regelmäßig Panchakarma-Kuren zu machen. So, wenn man aber tatsächlich das Ganze noch nicht wusste und die ganze Zeit gegen sein Naturell gelebt hat und aufgrund dessen aus Balance geraten ist und dann auch Krankheiten bis hin zu chronischen Krankheiten aufgebaut hat, weil Krankheiten fallen ja nicht vom Himmel, die sind ja eigentlich meistens außer man wird von einer Schlange gebissen oder von einem Auto angefahren oder von einem Moskito gestochen, der krank ist oder sowas, ne? Oder ne, es gibt ja also auch teilweise schon Krankheiten, die sind von jemandem anderen initiiert, sag ich mal. Aber die meisten Krankheiten bilden sich durch den eigenen Lebensstil, also durch das, was man jeden Tag tut oder halt nicht tut. Und wenn man es dahin gebracht hat, dann gibt es ja alle möglichen Formen von Krankheitsbildern. Und da sagt der Ayurveda, dass, oder ist der Ayurveda relativ gut in eigentlich fast allen Bereichen. Am allerzentralsten aber, was alles mit Verdauung zu tun hat und aber eben auch alles, was mit, was ich, Arthritis und Entzündungen oder Hautprobleme, gynäkologische Probleme, alles, was mit Stress und Neurologie zu tun hat, da kann der Ayurveda und auch noch viel mehr richtig gute Ansätze finden, um den Menschen wieder in Balance zu bringen. Wichtig hier ist aber auch noch hinzuzufügen, dass eine Panchakarma-Kur per se nicht durchführbar ist, wenn man akut gerade sehr krank ist. Also hat man zum Beispiel jetzt einen Bluthochdruck generell oder eine Diabetes, kein Problem. Ja, man ist ja auch hier akut quasi krank, aber es ist chronisch und es schwelt halt so mit, aber man lebt halbwegs normal. Hat man aber zum Beispiel gerade einen Ausbruch einer chronischen Entzündung, zum Beispiel einen arthritischen Schub oder sowas, ne? Oder einen Ausbruch von irgendeiner Hautkrankheit oder sowas. Oder hat man gerade einen extremst hohen Blutdruck oder ist sowas von übergewichtig, dass irgendwie fast nichts mehr im Körper richtig funktioniert oder so untergewichtig, dass auch hier fast nichts mehr im Körper richtig funktioniert. Oder da gibt es ganz viele Kontraindikationen, zum Beispiel auch, wenn man in einem richtig akuten Burnout drinne steckt, ja, wo man schon mal nicht mehr richtig schlafen kann oder Angstzustände hat, also so richtig tief im Burnout drinne. Das sind alles Kontraindikationen, also Zustände, in denen eine Panchakarma-Kur nicht durchführbar ist, weil es den Körper sehr anstrengt, so eine Kur durchzuführen. Und wenn der Körper eh gerade total beschäftigt ist mit sowas sehr Fundamentalem und das Immunsystem komplett durcheinander und so weiter und so fort und alle Organe nicht mehr richtig wissen, was sollen wir jetzt ausschütten, wie viel, wann und die Kommunikation nicht mehr richtig funktioniert zwischen den verschiedenen Systemen im Körper, ne, und das kann ja alle möglichen Ausmaße nehmen, dann ist so eine Panchakarma-Kur nicht zu machen. Also da schicken wir zum Beispiel auch jedes Jahr Gäste nach Hause, ne? Also wir fragen vorher immer ab in einem Bogen, was sind die ganzen Gesundheitszustände oder wie ist der Gesundheitszustand, was gab es für OPs, was gab es für Vorerkrankungen, gibt es chronische Erkrankungen, was nehmen die ein? Und da gibt es einige Gäste, die wir ablehnen oder die wir anrufen und sagen, hören Sie mal, Sie können nicht in 3 Wochen kommen, sondern müssen erst in 5 Monaten kommen oder vielleicht auch das und das erst regeln im Krankenhaus oder mit einem Schulmediziner. Und wenn das wieder halbwegs ausgeheilt ist, dann können wir weiterarbeiten oder überhaupt erst anfangen zu arbeiten. Ja, und das nehmen wir zumindest sehr, sehr ernst. Darum gibt es uns übrigens, das Ayurveda Parkschlösschen, nicht online zu buchen. Auch nicht über unsere eigene Webseite, weil es ist uns zu heikel, dass einfach irgendjemand hingeht, ohne alles zu lesen oder von uns am Telefon zu hören, dass er sich die Kontraindikation bitte angucken soll. Und noch andere Sachen, dass er das dann einfach bucht und einfach auftaucht und wir den dann eh wieder heimschicken müssen. Das ist einfach ärgerlich für den Gast und wie auch für uns, weil vielleicht haben wir dafür einen anderen Gast nicht eingebucht, der aber eigentlich hätte eine Kur durchführen können. Ne? Also,
das heißt, ihr habt einfach auch einen sehr, sehr hohen Anspruch und möchtet wirklich den Patienten, also es geht um Heilung eigentlich.
Absolut.
Nichts verschlimmern und nehmt eure Verantwortung da ganz ernst.
Sehr ernst. Also sicherlich könnten wir, wenn wir den Gästen, die eine Kontraindikation haben und dennoch vor uns sind, also angereist sind und dann im Arztzimmer sitzen, könnten wir denen das ja nicht verraten und dann irgendwie das Geld mitnehmen. Aber da würden wir uns alle grauenvoll fühlen. Dafür steht das Ayurveda Parkschlösschen überhaupt nicht. Da geht es absolut primär um die Gesundheit und dass wir dem Gast dienen können, dass er gesünder wird und gesünder wieder geht. Auch hier natürlich alles, man darf ja nie was versprechen, ne? Aber das ist das Ziel.
Das Ziel darf man ja nennen.
Genau. Und niemals, dass wir ihn gefährden oder ungesünder nach Hause schicken. Ne? Also, es gibt ja auch manche, die reisen an und meinen, sie haben, ich weiß nicht, die Weisheit mit Löffeln gefressen oder sagen, mein Internist aus London ist der Beste aus ganz UK und der hat gesagt, ich darf kommen, aber dann rate mal was, der ist halt kein Ayurveda-Experte, der hat keine Ahnung, was eine Panchakarma-Kur genau ist. Der denkt ja, ein bisschen Wellness mit Öl, ne? Mhm. Und dann wird schon gut gehen. Und warum soll da was dagegen sprechen? Und der hat keine Ahnung, wie tiefgreifend das im Körper arbeitet. Das ist ja fast, ich sag mal, fast invasiv, ohne dass wir in den eigentlich richtig reingehen, außer vielleicht beim Einlauf, weil einfach in den Zellen so viel passiert.
Ja, und man kann sich das gar nicht vorstellen, dass man macht diese Kur, ich denke, du hast ja auch schon die ein oder andere in deinem Leben hinter dich gebracht. Mhm. Man ist wirklich erschöpft am Abend vom eigentlich ja nichts tun. Man sitzt am Abend da und denkt, was, ich habe doch heute nichts gemacht. Ich wurde massiert, ich habe vielleicht noch den Einlauf, den du gerade angesprochen hast, bekommen, aber ansonsten habe ich gegessen, geschlafen, gelesen, mehr nicht. Aber der Körper ist wirklich richtig geschlaucht.
Absolut, total. Also, warum kann man auch nicht währenddessen viel Sport machen oder super aktiv sein? Es gibt auch manche, die nehmen sich Arbeit mit, aber wir empfehlen den Gästen wirklich, sich darauf einzustellen, dass sie in den Nichts-Tu-Modus gehen, weil wenn sie krampfhaft versuchen, noch im Tu-Modus zu bleiben, obwohl der Körper eigentlich jetzt alles braucht an Ruhe und an eben, dass der Kopf abschaltet und einfach mal den Körper arbeiten lässt. Das empfehlen wir eben gar nicht, aber also, ne, dass wir eben nicht Arbeit mitbringen. Aber es gibt doch den einen oder anderen, der meint, der muss das dann noch irgendwie reindrücken. Aber naja, spätestens nach der ersten Kur merken sie, wie belämmert sie eigentlich.
Ja.
Irgendwie nichts rauskam.
Man hat ja dann auch keine Lust darauf, glaube ich mal, außer man ist ja der absolute Workaholic. Naja, das gibt's ja auch.
Ja, genau. Aber besser ist es nicht.
Also ich habe ja meine Kur gemacht wegen Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Also bei mir Histamin und Laktose. Mhm. Und habe da extrem gute Erfahrungen mitgemacht. Ihr habt bestimmt auch Gäste, die mit solchen Problematiken kommen, oder?
Immer mehr. Also es hat ja wirklich jetzt auch zugelegt, weil es Mode geworden ist, dass jeder sich testen lässt und entsprechend auch das angibt. Und Gott sei Dank sind die Hotels und Restaurants, zumindest die gehobenen, alle darauf eingestellt, nun fast weltweit. Und wir haben da täglich Listen ohne Ende von Gast, ne, Name und dann genau, was da alles nicht gegessen werden darf. Und unsere Köche, die kochen dann entsprechend extra Töpfchen hier und dort und da. Und ja. Da achten wir sehr darauf. Und klar gibt es den einen oder anderen, der auch dann nach Hause geht und sagt, es ist sehr viel besser geworden. Mhm. Ja, weil es ja auch immer mit dem Agni zusammenhängt. Wenn die Verdauungskraft nicht ideal funktionieren kann, und das ist auch ein ganz komplexes System im Körper, dann ja, gibt es natürlich einfach auch, dass der Körper irgendwann generell mit A, B, C, D, E Nahrungsmitteln überfordert ist. Und einfach auch bestimmten Molekülkonstrukten und dann Alarm schlägt. Ne? Und wenn das Ganze aber wieder richtig gestärkt ist, dass Agni einfach in seiner richtigen Power ist, dann fallen vielmals Nahrungsmittelunverträglichkeiten und teils sogar richtige Allergien auch weg. Ist keine Besprechung hier wieder, aber es gibt es tatsächlich.
Ja, also es ist einfach meine Erfahrung und ich habe immer so das Gefühl, dass es vorher war das so ein Uhrwerk, dass einfach die Zahnrädchen nicht ineinander gegriffen haben und durch die Kur, dadurch, dass das Agni irgendwie funktioniert, läuft dieses Zahnrad wieder total rund.
Schön erklärt, ja.
Und das ist eigentlich das, warum ich auch jedem, der irgendwie da Probleme hat, so eine Panchakarma-Kur echt ans Herz lege, beziehungsweise auch sonst jedem. Ich sage irgendwie jeder, der was für seine Gesundheit tun will, du hast es selber schon gesagt, egal präventiv oder schon, weil was Chronisches da ist, es ist das Beste, was man für seine Gesundheit machen kann. Und ich muss immer dran denken, mein Chef hat mich dann gesehen, als ich zurückkam und er hat gemeint, Frau Treutlein, Sie strahlen. Sie sehen ganz anders aus. Und man hat irgendwie, wie du schon gesagt hast, auch mehr Energie und mehr Lebenskraft. Und es gibt echt so viel.
Ja, absolut.
Ich wollte dich jetzt noch fragen, was bedeutet denn Ayurveda für dich? Du sagst, es ist irgendwie ja dein Lifestyle. Lifestyle ist irgendwie so ein blödes Wort, so ein bisschen auch, finde ich.
Ich finde ihn auch, also ich mag das Wort, aber es ist mehr als das.
Ja, eben, genau. Das finde ich, es ist, so muss man es vielleicht sagen, es ist mehr als nur ein Lifestyle, sondern es ist irgendwie eine Haltung oder eine, ja. Genau.
Das, also ist eigentlich sehr viel für mich und wahrscheinlich auch für dich und alle anderen, die davon so überzeugt sind und das auch weitertragen. Also Ayurveda, ja, ist für mich aber auch so eine Art Ermächtigung, das Beste aus meinem Leben rauszuholen. Zumindest mal die beste Grundlage zu schaffen, dass mein Körper die Energie hergibt und mein Geist auch die gewisse Klarheit und Stärke hat, die Körper und Geist eben haben können. Also dass das Maximum rausgeholt wird und es ermächtigt mich einfach, das Ganze zu steuern und nicht mich hilflos zu fühlen und nicht zu wissen, warum bin ich denn jetzt ständig müde zum Beispiel oder warum funktioniert dies und das nicht im Körper, sondern ich habe einfach durch Ayurveda und gerade, weil ich auch sehr viel darüber weiß, aber trotzdem immer weiter lerne, ne, man lernt nie aus, einfach so viele auch kleine Tricks und Tipps in der Hand, wie ich so schnell mein Befinden verändern kann. Ja? Also zum Beispiel ist auch total toll in meiner Ehe, mein Mann, dem habe ich natürlich ganz viel beigebracht und der ist auch total begeistert von all dem, was er gelernt hat da durch Ayurveda. Wenn einer von uns nicht einschlafen kann, dann geht der andere direkt automatisch an die Füße und massiert kurz. Na, und wups, ist der Kopf dann nach unten gefahren. Und
das kenne ich.
Der aufgewühlteste Geist kann auf einmal wie ein Baby schlafen. Wie viele Menschen plagen sich damit jeden Tag, Wochen, Monate, Jahre und teilweise schlafen die 1-2 Stunden nicht ein. Ja? Und das ist so ein simpler Trick und das ist ja nur einer von 1000 Tricks. Und das ist einfach, ich liebe es jedes Mal wieder aufs Neue. Ich sage jedes Mal wieder und ich sage es wirklich oft, mein Gott, ich liebe Ayurveda, es ist so toll, dass wir das alles können und dass wir das alles wissen und dass wir es einfach anwenden können. Und wir dadurch einfach so eine immens hohe Lebensqualität aufrechterhalten können. Und ich liebe das dafür. Und ja, also es ist Ermächtigung, es ist Lebensqualität, es ist mein Lebensstil an Inhalt, es ist auch meine Berufung unter anderem natürlich. Ne? Ich lebe das ja nicht nur privat, sondern auch beruflich. Also es ist so viel für mich und ich bin Ayurveda zutiefst dankbar, dass es ja mehr oder weniger von Anfang an in mein Leben gekommen ist und ich das auch weitergeben darf. Da bin ich auch sehr dankbar für.
Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Stimmt, du warst dann 7 quasi, als Ayurveda bei euch in der Familie anfing oder das Schlösschen eröffnet wurde.
Ja, also 6, als wir eröffnet haben und 3, als mein Daddy die Kur gemacht hat. Und der hatte eben die gleiche Erfahrung. Der hatte einen Businesspartner und auch Freund, der kam von einer Panchakarma-Kur, 2 Wochen war er dort. Und die hat er im Schwarzwald gemacht, das gibt es schon lange nicht mehr, das Resort. Und war auch sehr nischig damals, ne? Also ein bisschen in die Richtung Esoterik und so. Aber gut, auf jeden Fall, der kam in ein Meeting von meinem Vater rein und mein Vater meinte, hoch, wie siehst du denn aus? Du strahlst eine Glühbirne.
Das ja, war siehst du.
Genau, kann ich doch. Ich habe mich erinnert. Eben, und dann hat er auch gesagt, was hast du gemacht? Also, das ist doch kein, nicht wie jemand normalerweise aus dem Urlaub kommt. Und die Leute kommen entspannt, die hatten schöne Zeit, die sind schön braun gebrannt. Das ist so, was man so üblich auch kennen, ne? Wenn jemand aus dem Urlaub wiederkommt, sehen ja viele gut aus, aber dieser Panchakarma-Kur-Glow, der ist schon nochmal sehr special und da sieht man einfach so, boah, da ist so eine richtige tiefe Energie und Kraft und so eben, man steht in seinem Juice quasi.
Und das hält viel länger an.
Ja, das hält viel länger an als Strandurlaub und Co., da ist man teilweise schon nach 3 Tagen wieder übergestresst im alten Trott drin, aber diese tiefe Urkraft, die sich da aufbaut, diese Resilienz, auch nicht nur mental, sondern auch körperlich, die ist richtig stark und die hält auch lange an, über viele Monate, sagen die meisten, ja, und teilweise ein ganzes Jahr, je nachdem, wie man halt sich verhält im Lebensstil. Nun, auf jeden Fall hatte mein Vater dann sich so gewundert und dann meinte der Businessfreund zu ihm, ja, komm, nächstes Mal kommst du mit, wenn ich so eine Kur mache, und das war dann auch so, und nach diesen 2 Wochen war mein Vater so überzeugt, der hat wirklich gesagt, ich habe vergessen, dass man sich so gut in einem Körper fühlen kann. Also das sollte jeder erfahren und vor allem regelmäßig machen. Ja, und dann hat er sofort dort vor Ort noch entschieden, so ein Hotel zu eröffnen, obwohl kein Mensch aus der ganzen Familie jemals was mit Hospitality zu tun hatte und keiner sich in der Hotellerie auskannte, aber er war nicht von abzubringen. Und schwupps, war das praktisch. Monate später.
Ja. Schwupps war es wahrscheinlich nicht ganz, aber...
Ja, doch, aber die haben also ganz schön schnell viel dran gearbeitet. 3 Monate später haben wir das Parkschließen gefunden. Ich war halt ganz klein, wie gesagt. Ich habe das als ja, Spielplatz dann auch angesehen, um da auf der Baustelle rumzurennen. Und ja, und dann nochmal 3 Jahre später, dann haben wir also fast 3 Jahre renoviert, angebaut und so weiter. Das hat lang gedauert, weil es ein sehr altes Gebäude gewesen ist. Es lag brach 12 Jahre vorab, das heißt, es war ein desolaten Zustand. Und entsprechend hat es lang gedauert, aber dann haben wir im Februar 1993 eröffnet mit 2 Gästen.
Und jetzt habt ihr wie viele so im Jahr?
Also, wir nehmen maximal so 50, 55 Gäste an. Es gab Zeiten, da haben wir auch 60 angenommen, aber wir fahren das gerade so ein bisschen runter, weil wir einfach ja, nicht zu sehr ins Rütteln kommen wollen und einfach alle Gäste sich wahrscheinlich wohler fühlen, wenn wir einfach nur 50, 55 haben. Und genau, also das ist das Maximum, aber es gibt natürlich auch Zeiten, da haben wir nur 30 oder 35 oder 40 oder 45 da. Das ist, ändert sich jeden Tag, weil man kann bei uns jeden Tag anreisen und jeden Tag abreisen und entsprechend ändert sich das täglich.
Jetzt bist du ja so mit dem Ayurveda aufgewachsen, man kann ja fast sagen, mit der Muttermilch hast du es aufgesogen. Fast. Aber was inspiriert dich denn jetzt noch? Man könnte ja jetzt meinen, du weißt so, so viel und du sagst selber, du lernst trotzdem immer noch dazu. Wer in deinem Umfeld oder auch im Fernen inspiriert dich denn? Ist es einfach dein innerer Kompass, dass du weitergehen möchtest, weiter lernen möchtest? Oder sind es die Ärzte um dich? Sind es die alten Schriften? Wo ziehst du nochmal wirklich Inspiration raus, um auf deinem Ayurveda-Weg weiterzugehen? Und was nimmst du dir zur Hand?
Also die Motivation ist einfach intrinsisch. Ich weiß nicht, wo es herkommt, aber ich habe einen immensen Drang, immer noch mehr im Ayurveda zu lernen und auch immer noch mehr davon weiterzugeben und das Ganze auch natürlich in die Praxis umzusetzen und zu erspüren. Wie vorhin in dem Beispiel erzählt mit dem Füßemassieren, jedes Mal flasht mich das immer wieder. Genauso wie es mich immer wieder flasht, wenn ich was auch immer einnehme und es so gut funktioniert, dass ich zum Beispiel Kurkuma nehme und auf eine Wunde schmiere und mich jedes Mal freue, dass das eben natürlich heilt und so weiter. Und Inspiration hole ich mir gerne von vielen Quellen. Also einige Ärzte, einige Seminarleiter, aber auch einfach von der Natur selbst. Also ich gucke da auch ein bisschen weitreichend. Also ich gehe zum Beispiel auch gerne mit europäischen Kräuterhexen, sage ich jetzt mal, in den Wald, weil auch die transportieren für mich in Anführungszeichen Ayurveda, wenn sie mir erklären, wofür zum Beispiel jetzt Spitzwegerich eingesetzt wird oder Frauenmantel oder was auch immer. Ne? Und ich meine, auch das setzen wir im Ayurveda ein. Das kannten die vielleicht nicht alles in Indien damals, das steht nicht in den alten Schriften drin, aber wir wissen ja ganz genau, wenn man sich gut beim Ayurveda eben auskennt, wie man das Ganze dann auch in die Doshas einkategorisieren kann und irgendwo wurden ja auch die Wirkungsweisen erforscht und entsprechend finde ich es auch total spannend und da ist das Repertoire, also das ist ja, hört auch irgendwie nie auf, ich meine, bis man das Ganze gelernt hat über jedes Kraut der Welt und wenn man jetzt in Amazonas fährt, wo ich auch mal total Lust drauf hätte, mal 3 Monate im Amazonas zu leben und von denen zu lernen, was die so für Pflanzen haben und wie die einsetzen und was die für, weiß ich nicht, Techniken haben zu meditieren oder was auch immer. Ich finde das einfach unfassbar spannend. Und diese Inspiration, die Motivation, die kommt aber einfach von innen. Einfach da.
Das kann ich gut verstehen. Das ist bei mir, glaube ich, eigentlich das Gleiche, dass man so einfach, wenn man mal gespürt hat, was es mit einem macht und wie man sich anders fühlt, dass man dann da immer noch mal das Fenster weiter aufmachen möchte, um noch mal mehr reinzuholen.
Ja, ja, genau. Mhm. Für einen selber, aber eben auch für andere. Das ist
genau bei dir drin im Boden. Ja, bei dir sicherlich noch mal ganz, ganz präsent auch das mit dem Weitergeben. Dann normalerweise frage ich dann meine Gäste noch nach dem Dharma. Ich glaube, was dein Dharma ist, haben wir schon beantwortet an der Stelle.
Wobei, ich meine,
natürlich, du darfst gerne eine Ergänzung.
Genau, also das mit dem Ayurveda weitergeben, beziehungsweise ich würde am liebsten irgendwie immer die Welt retten, das ist ein bisschen hochgetragen, weiß ich, aber ich glaube, dieses Gefühl und diesen Wunsch haben doch ganz, ganz viele Menschen in sich und ja, insofern mein Teil dazu wäre eben die Gesundheit und das Bewusstsein für Gesundheit, aber eben auch die Eigenermächtigung, das umzusetzen, zu fördern. Mhm. Und gleichzeitig aber eben auch die Spiritualität, also in den meisten Fällen und auch in den meisten Podcast-Interviews und Posts von mir und so weiter, ist eigentlich mehr Ayurveda im Vordergrund, aber Spiritualität und die Verbundenheit mit dem, wie auch immer man es nennen möchte, Universum, göttlichen, inneren, großen Ganzen, ist mir auch ein ganz wichtiges Thema. Und ja, gerade die Meditation ist für mich da so das Steckenpferd. Und das ist auch ein Thema, wo ich auch einen Teil meines Dharmas drin sehe. Aber zurzeit ist es auch eher im kleinen Kreis, dass ich das anwende oder verbreite. Und wer weiß, vielleicht kommt es da auch irgendwann nochmal zu, dass das ein bisschen größer wird.
Mich ist aber natürlich trotzdem ein bisschen neugierig. Also wenn du drüber reden möchtest, sehr, sehr gerne.
Eigentlich habe ich jetzt nichts Spezielles auf dazu.
Ja, aber was für eine Yoga-Richtung übst du denn?
Yoga betreffend habe ich eine Ausbildung gemacht in Hatha Vinyasa. Und muss aber dazu sagen, dass ich mehr Fan bin von Meditation und was mich auch so unfassbar beflügelt sind Pranayama-Übungen. Mhm. Genau, aber wie gesagt, das Allerwichtigste für mich ist die Meditation, was ja auch Teil des Yoga-Weges ist. Und da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Meditationen. Und da bin ich eingewiesen worden vor, jetzt sind es schon 7,5 Jahre, in eine ganz tolle Praxis. Und das gibt mir sehr viel. Und entsprechend ist aber eben auch die Asana-Praxis eine sehr gewinnbringende Praxis, die mich natürlich vorbereitet, auch länger und besser im Meditationssitz sitzen zu können, genauso aber auch den Körper gesund zu halten. Ich schaffe das nicht, das so oft zu machen, wie ich das möchte, muss ich glatt zugeben, zumindest in letzter Zeit. Ich habe auch einen Hund und ich gehe auch arbeiten und meditiere dann lieber anstatt noch, also ich meditiere lieber gerne lang und dann ist manchmal keine Zeit mehr genau, und oftmals ist einfach auch mein Bewegungspensum dann das Gassigehen mit dem Hund, was ja aber auch gut tut. Wir wohnen hier in einer wirklich schönen Gegend und haben einen Luftkurort und können da viel in den Wald gehen und ja, ist auch total schön, da an der Luft zu sein. Und auch Luft ist ja so ein Energiespender, eigentlich der wichtigste entsprechend. Das ist auch toll.
Wollte ich nur noch kurz mal einhaken. Viele wissen ja auch gar nicht, dass eigentlich Asana sitzen heißt. Das heißt, eigentlich die Yoga-Asanas uns darauf nur vorbereiten, länger in der Meditation sitzen zu bleiben.
Korrekt, ja.
Das wollte ich noch mal kurz da ergänzen, weil das, glaube ich, jetzt so bei meinen Hörern noch nicht so ganz aufgekommen ist. Und dass die da auch alle mitkommen.
Ja.
Ja, genau. Gibt es denn eine Routine? Du hast sicherlich auch eine ganz ausgebreitete Morgenroutine. Gibt es denn eine Sache, wenn man die alle anderen wegnehmen würde, die du auf keinen Fall hergibst?
Oh weh, oh weh. Boah, da gibt es mehrere, die man definitiv nicht wegnehmen darf. ja, wo ich einfach, das geht einfach nicht ohne. Okay, nehmen wir zwei, also die wirklich, egal was ist, im allerdicksten Stress, egal in welchem Ort der Welt, niemals nicht gemacht werden. Das eine ist Zungenschaben. Mhm. Ohne das geht wirklich, also der Morgen einfach nicht starten. Das ist für mich ganz grauenvoll, wenn ich den vergessen habe und ich habe wirklich mehrere davon, damit die sind überall installiert, damit ich nicht essen kann. Und es kam tatsächlich doch einmal vor einigen Monaten, ich habe keine Ahnung, wie zur Hölle das, also warum überhaupt ich den dann nicht dabei hatte, aber ich war sehr aufgeschmissen und ich habe es irgendwie versucht mit allen möglichen anderen.
Da war die Laune im Keller.
Ja, und also das und das andere ist morgens eben sehr viel warmes Wasser zu trinken. Ohne das geht's auch nicht. Da fehlt sowas von etwas. Also ich fühle mich einfach schlapper, meine Verdauung kommt nicht ganz so schnell morgens dann in Schwung. Alles Mögliche fühlt sich dann komisch an, wenn ich das vergesse. Also das vergesse ich eigentlich eh nie, aber falls ich es vergessen sollte, ne? Also das wär ganz fatal. Und ich habe irgendeinen Morgen, ich weiß auch nicht mehr, wann das war, aber vor vielen Monaten, da war irgendwas früh morgens und es hat mich irgendwie so direkt eingenommen, ich weiß nicht wirklich nicht mehr, was es war, aber habe dann irgendwann gemerkt, nach 2-3 Stunden, so irgendwas ist komisch, irgendwas zu dem, was eh gerade schon anders war und ich irgendwie aus meinem Schlaf rausgehüpft bin, war irgendwas komisch. Und dann habe ich immer mal so, ja, ich habe mein Wasser noch überhaupt nicht getrunken. Ich hab, mein ganzer Körper war total so durcheinander und ja, das darf man mir nicht wegnehmen.
Das sagen aber echt alle. Also es zeigt mal, wie elementar das doch ist und welche positive Wirkung das hat, dass das keiner irgendwie hergeben möchte, inklusive mir.
Ja, ja. Und was auch übrigens noch dazu gehört, ist warmes Mittagessen. Also ohne warmes, gekochtes, gutes Mittagessen kannst du mich in die Tonne kloppen. Also da merke ich sofort, wie ganz viel in mir kippt. Also ich nicht mehr eben in der gleichen Kraft bin, nicht mehr in der gleichen Konzentrationsfähigkeit bin, jetzt über den Nachmittag dann meistens eben, oder mich irgendwie kalt fühle, weil ich friere schnell. Na, also wenn das Agni einfach nie richtig zu tun hat, sondern immer nur ein bisschen hier und dort und da an Snacks isst oder sowas, dann kommt es ja nie so richtig in Schwung und dann merke ich einfach auch, wie ich friere am Nachmittag und Co. Also auch meine Laune kippt dann irgendwann. Also da ist ganz viel dann hinüber, wenn das Mittagessen nicht stimmt. Und ich glaube, die meisten Menschen leiden darunter und wissen überhaupt nicht, wie simpel sie das aufheben könnten oder wie simpel sie einige Dinge aufheben können, mit denen sie sich immer so plagen, eben wie stressanfälliger sein oder eben nicht so resilient von der Laune her ständig hoch und runter oder dass sie nachmittags so schnell müde werden oder irgendwie die Verdauung komplett durcheinander kommt und so. Ne, also dieses warme, gekochte, regelmäßige Mittagessen zur wirklich richtigen Mittagessenszeit, das macht ja schon so unfassbar viel aus und ja, alleine dafür bin ich dem Ayurveda so dankbar, aber auch meiner Mutter, weil die hat sich von Anfang an in meinem ganzen Leben darum gekümmert, bevor sie sogar Ayurveda kannte, dass wir pünktlich zum Mittag richtig gut Mittagessen. Und das war nie am Abend unser unsere Hauptmahlzeit, immer mittags. Und das geht auch nicht ohne.
Also bei mir ist so vor allem warmes Frühstück auch. Das, was du jetzt beschreibst, ist bei mir auch vor allem das warme Frühstück, wenn man dann mal im Hotel ist und dann gibt es irgendwie, muss man da ja sich mit so ein bisschen heißem Wasser helfen, damit es noch ansatzweise warm wird, das Müsli-Zeug da. Das finde ich immer ganz spannend. Magst du abschließend, weil du jetzt gerade vom Mittagessen gesprochen hast, mal uns einmal kurz über den Tag mitnehmen, was du so isst? Das finde ich immer ganz spannend, weil Ernährung irgendwie auch so, die ayurvedische Ernährung was ist, was mich total einfach fasziniert und begeistert und da immer ganz neugierig bin, wie die anderen sich so ernähren.
Ist nicht jeden Tag eins zu eins gleich, logischerweise. Ich esse auch gerne Varianten. Aber von den Zeiten her ist es ziemlich leicht. Also wir essen morgens, also mein Mann und ich, wir essen eigentlich fast immer zusammen, was auch sehr schön ist, mir auch wichtig. Trägt auch zu meiner Freude bei und dementsprechend vor Freude sollte man ja beim Essen haben, nicht nur vom Essen selber her, sondern auch von drumherum. Ne? Dass es eine schöne Gesellschaft ist oder wenigstens was Positives oder eine positive Atmosphäre. Also das ist mir auch wichtig, das drumherum. Wir essen morgens nicht den ayurvedischen Brei, den mir die meisten essen, muss ich zugeben, weil ich einfach süß nicht so gerne mag am Morgen. Meine Mutter ist immer mit süß schon ihr Leben lang in den Tag gestartet, aber ich kann das nicht. Ich brauche immer herzhaft, also gern mal mittags einen Nachtisch oder zwischendurch mal ein Obst oder sowas, aber ich bin nicht diejenige, die ständig süß braucht oder auch wenn ich morgens mit süß starte, dann muss ich 2 Stunden später schon wieder essen und dann habe ich irgendwann ganz schnell Armer aufgebaut. Das ist für mich als sehr viel ayurvedischer, dem Körpergefühl zu folgen, das Herzhaftes haben möchte und mich nicht irgendwie zu überfüllen, weil ich dann um, was ich, 9 esse oder 8 und dann nochmal 11 wieder essen muss und dann aber eigentlich erst Mittagessen, das Mittagessen schon 1 Uhr auf dem Tisch, also ne, da komme ich dann einfach. Das ist mir zu viel. Entsprechend essen wir, und das ist auch total im ayurvedischen Rahmen, ganz klar, herzhaft morgens zu essen. Wir essen am liebsten Tortillas. Und zwar, mein Mann ist halb Mexikaner und er hat eine Dame aufgetan, ich habe den Namen vergessen, egal, die irgendwie in Deutschland mexikanische Bio-Mais-Tortillas backt oder backt. Entsprechend schickt die uns die zu. Und die sind dann leider eingefroren, ja, weil normalerweise essen wir eigentlich nie Eingefrorenes, aber in dem Fall ist das okay. Und dazu machen wir uns dann immer frisch Hummus oder Guacamole Oder manchmal, wenn wir Lust haben, auch einen Tomatensalat oder wir schneiden uns Gurken. Also ich kann sehr, sehr gut morgens kalt essen, also in Anführungszeichen kalt. Ich lege das alles übrigens immer direkt, wenn ich aufstehe und mein Wasser trinke, als erstes am Morgen aus dem Kühlschrank raus, damit es nie kalt, kalt ist. Also immer Zimmertemperatur, was ich esse, weil so eisekaltes Essen mag ich überhaupt nicht. Ist ja eben auch nicht gut, sagt Ayurveda ja ganz klar. Und entsprechend essen wir die Tortillas im Toaster, die sind dann warm und darauf legen wir dann eben unsere verschiedenen Aufstriche. Wir machen auch andere Aufstriche teils, aber das sind so die zwei, die wir am meisten essen. Manchmal machen wir uns auch Eier. Ich habe ja 5 oder 6 Jahre vegan gelebt und seitdem ich mit ihm zusammen bin, die letzten, ja, sagen wir, seit 2 Jahren eigentlich erst, habe ich dann, weil er halt nur Vegetarier ist, sage ich mal, mich wieder angefreundet mit ein paar Optionen aus Milchprodukten und Eiern. Und entsprechend gehen wir dafür aber auf den Demeterhof. Ja? Also der ist bei uns 25 Minuten entfernt und da kaufen wir dann wirklich ganze Stiegen, so 90 Eier und dann hält das irgendwie ewig. Und die sind richtig gut, also die haben eine ganz harte Schale, man merkt, was für eine Kraft in diesen Eiern drin ist und die essen wir dann auch, Spiegeleier, also auch hier wieder warm, aber es ist eben nicht nur warm und ich kann das sehr gut verdauen. Was gar nicht geht, ist, wenn ich mittags und abends kalt esse, also das ist, wie gesagt, also Mittag und Abend essen wir immer warm, da kochen wir eigentlich mehr oder weniger immer. Mittags kochen wir definitiv viel, wenn wir jetzt zu Hause sind, jetzt ist ja gerade Corona-Krise, das heißt, wir kochen jeden Tag frisch. Und sonst bin ich aber in der absolut luxuriösen Lage, im Ayurveda Praxis mittags essen zu können. Und auch mein Mann, der kommt mich dann meist besuchen in der Kantine. Und auch für ihn ist das der absolut pure Luxus, weil wir kriegen ein mega, mega gesundes, frisches, unfassbar leckeres Menü jeden Tag gezaubert. Ne, da ist auch meistens noch ein Salat mit dabei, aber halt ein warmer, richtiger, guter Hauptgang. Und das ist alles Mögliche durch die ganze Bandbreite. Und da essen wir dann eben unsere Hauptmahlzeit, zu Hause oder im Parkschlösschen. Und abends ist es so, wenn, das Hotel ist ja leider jetzt geschlossen, aber in dem Fall, wenn wir ganz normal offen haben, dann nehme ich gerne auch teilweise noch ein bisschen Essen mit, was entweder die Gäste mittags gegessen haben oder auch eine Nachmittagssuppe, die wir den Gästen servieren und die wir dann einfach in Thermoskanne umfüllen und dann muss ich die zu Hause nur noch ausschütten. Ne? Dann ist sie quasi in einer Tasse und können wir abends Suppe essen. Oder was wir auch sehr gerne machen, ist abends eine Kleinigkeit noch kochen. Das machen wir immer alles ziemlich spontan. Also wir sind da einfach dann auch morgens beim Frühstück schon drüber am Philosophieren, was essen wir, wann, wie, wo. Wir planen es immer, damit es nicht irgendwie zu
so spontan,
ja, nicht zu spontan ist und wir nicht irgendwie erst im Hungergefühl anfangen zu überlegen, weil das ganz schnell auch nach hinten losgehen kann. Das ist ja bei allen Menschen so, wenn dann sofort der Hunger gestillt werden muss und man fast durchdreht, dann greift man eben mal schnell zu. Man isst hier noch ein Stück und da ist noch irgendwas offen und da hat man noch irgendwie einen Keks gefunden und das ist halt überhaupt nicht vollwertig meistens und auch nicht so befriedigend. Ne?
Und man isst dann mehr. Ja.
Man isst mehr, man isst auch mehr Kram, der eigentlich sein muss und entsprechend planen wir das immer ganz gut und ja, haben da beide ziemlich viel Pitta und wollen das auch immer unbedingt wissen, was wir essen. Also das ist ja nicht dem Zufall überlassen. Wir sind da beide sehr strikt und ohne das regelmäßige Essen geht da auch gar nichts. Auch bei meinem Mann nicht. Ne? Der wird dann sehr wie hangry. Und entsprechend essen wir dann abends, wenn wir eben jetzt nichts vom Parkschlüssel mitnehmen, essen wir dann gerne Süßkartoffeln im Ofen oder Pastinaken im Ofen oder Kartoffeln im Ofen oder was gibt's noch? Sellerie, auch total lecker. Entweder mit Rosmarin, das haben wir natürlich alles im Garten oder Thymian oder wir machen mal sehr gerne auch unsere Ayurveda Parshas Gewürzmischungen drauf. Da gibt's einige, die vor allem das pikante Gemüsegewürz auf Süßkartoffeln, oh, schmeckt es lecker. Und natürlich mit Salz und Öl und fertig. Total simpel. Oder wir, kennst du Padrones? Das sind diese kleinen...
Diese grünen Paprika, ne?
Ja, genau. Die so eigentlich noch nicht viel schmecken, aber wenn man die so einfach in der Pfanne quasi wie so anbrät, mit auch wieder einfach nur mit Öl und Salz, das ist wie Pommes essen. Ich komme mir echt immer vor, als ich Pommes esse. Das ist für mich immer eins meiner absoluten Lieblingsessen. Das kann ich morgens, mittags, abends essen. Weil ich nehme Pommes, Chips, das sind so die Dinger, die ich mal als Ausnahme gerne esse. Eher noch als Gummibärchen oder Schokolade. Und daher kommt es auch, dass ich dann gerne die gesunden Alternativen eben wie gebackene Süßkartoffeln esse oder die Padrones, die dann auch so mit viel Salz und angebraten sind. Oder auch Oberlecker. Haben wir jetzt auch für heute Abend geplant. Und zwar haben wir grüne Spargel eingekauft und die machen wir einfach klein, so Stückchen von 3, 4, 5 Zentimetern und auch die braten wir einfach an mit Öl und Salz und das schmeckt so lecker.
Ja, ja, da freue ich mich auch schon drauf. Spargelsaison, ja.
Ja, auch die weißen Spargel, die jetzt wieder kommen, ist auch eins meiner Lieblingsessen. Mm. Das essen wir auch sehr oft einfach Berge davon am Abend mit Olivenöl drüber oder Arganöl drüber, total lecker. Oder eben dann einer gesunden Demeter Fassbutter vom Hof und ein bisschen Salz und mehr brauchen wir da gar nicht am Abend. Also abends leichter. Wobei ich zugeben muss, dass je nachdem, mein Mann arbeitet auch physisch, also kommt auch echt auch hungrig oft nach Hause. Ich muss schon manchmal aufpassen. Ich kann viel essen, ich habe ein gutes Acne, aber ich muss schon aufpassen, ich bin ja viel kleiner, dass ich nicht immer die gleichen Portionen esse. Ja. Entsprechend schon, dass wir, dadurch, dass wir beide so gerne essen und so gerne kochen und da so viel Wert drauf legen, ich irgendwie einen Ticken mehr esse als früher.
Ja, aber in Gesellschaft ist dies ja auch einfach schöner.
Ja, ja, doch. Aber auch hier, und da, um jetzt nochmal genauer ein bisschen drauf einzugehen, wir essen auch entsprechend zwar immer das Gleiche oder also beide das Gleiche, wir kochen ja halt, ne, für uns zusammen, aber wir picken auch oftmals Sachen raus, wo ich zum Beispiel weiß, das ist bei ihm nicht so gut, also das tut ihm nicht so gut, weil bei ihm ist schneller eher das Fitter zu hoch und vor allem bei Zitrusfrüchten und Tomaten, da reagiert er ziemlich stark drauf. Oder Chili, also alles, was halt so richtig scharf ist. Ja, isst er sehr gerne, aber halt ne, das ganze Saure und Scharfe, das ist ja in seinen Genen Mexikaner und am liebsten nur davon, aber da ist halt sein Pitta ziemlich durch die Decke auf allen Ebenen. Und entsprechend klaue ich ihm das dann immer vom Teller. oder tu halt einfach bei mir das drauf und er kriegt es halt nicht. Und bei mir ist es so, wenn er dann zum Beispiel mal abends total Lust hat auf einen Gurkensalat und ich habe eher im Vater die Anfälligkeit, also ich esse abends halt einfach keine Rohkost. Mittags kann ich richtig viel davon essen, morgens eben auch, gar kein Problem, aber abends geht es halt gar nicht und dann macht er sich das halt auch. Ne? Und dann muss ich dann hart bleiben, daneben sitzen und sagen, nee, jetzt nicht, ich esse es morgen wieder. Ne? Und so passen wir das natürlich auch schon gegenseitig an, oder also wir passen es für uns an, aber passen auch gegenseitig aufeinander auf. Und necken uns da auch so ein bisschen, nehmen wir dann dem anderen was voressen.
Aber das ist ja ganz wertvoll, wenn ihr so die Grundbasis zusammen habt und es dann für den anderen jeweils nochmal so ein bisschen angleichen könnt, dass es einfach für jeden passt.
Ja.
Genau. Das ist ja echt schön.
Ja.
Magst du zum Abschluss irgendwas noch sagen? Habe ich was nicht genannt, wo du sagen möchtest, das möchtest du gerne noch loswerden, was über das Parkschlösschen, über dich persönlich, über Ayurveda, irgendwas, um die Sache für dich noch rund zu machen oder wenn es rund war, zwinge ich dich natürlich nicht.
Ja, vielleicht erkläre ich ganz kurz noch, falls jemand in Kontakt treten will oder was wir alles anbieten, weil wir haben uns ja schon über die ganzen vielen Jahre auch ganz viele Ideen oder Kopf gemacht darüber, wie können wir Ayurveda für die Menschen zugänglich machen. Es geht natürlich immer noch mehr, aber wir haben eben ja nicht nur das Ayurveda-Parkschlösschen, was unser Hauptaugenmerk ist und wo man auch nicht nur zur Kur hinkommen kann übrigens, sondern auch zu einem Eintages- oder zwei-, dreitages sag mal so zu Probetagen, da kann man einfach mal reinschnuppern. Wir haben auch eben einen Online-Shop, der ist zwar auch gerade wegen Corona geschlossen, aber da gibt es normalerweise eben ganz viele tolle Ayurveda-Produkte und den haben wir auch nur eingeführt damals, weil die Gäste natürlich alle die ganzen Nahrungsmittel und die Gewürze und die Tees mit nach Hause nehmen wollten und das ist einfach ganz organisch gewachsen. Jetzt haben wir auch einen Online-Shop mit ganz vielen Produkten und genau, den kann ich ans Herz legen und natürlich auch unseren Blog.
Der ist super.
Dankeschön.
Kann ich auch nur empfehlen. Also ich verlinke das dann auch alles.
Dankeschön. Den launchen wir jetzt auch, glaube ich, in 2 Wochen ist geplant, zumindest mal komplett neu. Also nicht inhaltlich, aber vom Layout. Genau, freue ich mich auch schon drauf. Und dann haben wir auch noch unseren Online-Kurs, der ist hauptsächlich mit mir. Und den kann ich natürlich jetzt gerade empfehlen in der Zeit, wo alle zu Hause sind.
Genau.
Leider auch nicht ins Parkschlösschen kommen können zu einer Kur, sondern das ersetzt ja auch keine Kur, der Online-Kurs und der Inhalt, aber da geht ja immer um den Lebensstil und wie man den ayurvedisch aufmöbeln kann oder ayurvedisch aufstellen kann und entsprechend auch an sich anpassen kann, an die eigene Konstitution. Und ja, das sind so die Möglichkeiten. Und dann haben wir auch noch einen YouTube-Kanal vom Ayurveda Parkschlösschen. Da gibt es dann auch noch kleine Videos, zum Beispiel den Ayurveda, Easy Ayurveda Cooking Guide und den Dosha Food Guide. Also das sind kleine Videos, kleine Erklärvideos, wie man auch einfach und schnell ayurvedisch kochen kann und auch eben Nahrungsmittel aussuchen kann, die an die Doshas angepasst sind. Und dann haben wir auch noch einige Bücher, ein Kochbuch und ein Ayurveda Heilkunstbuch. Entsprechend, wer sich da noch ein bisschen reinfuchsen möchte, kann da die verschiedenen Angebote nutzen.
Sehr, sehr cool. Packe ich alles in die Shownotes, damit die Leute dich und euch finden und ihr hoffentlich auch gut und unbeschadet durch die Corona-Zeit kommt und darüber hinaus natürlich auch.
Ja, wir freuen uns schon wieder, wenn wir aufmachen können. Das ist wirklich
spooky. Ja, definitiv. Ich glaube auch, wenn man jetzt noch durch so ein leeres Hotel läuft, ist es wahrscheinlich auch nochmal mehr spooky, wie auch immer man das jetzt korrekt Deutsch sagt. Mhm. Genau. Ja, liebe Carina, ich danke dir für deine Zeit.
Danke, Jelena, dass ich hier sprechen darf oder durfte.
Sehr, sehr gerne. Mir hat es viel Spaß gemacht und ich glaube, jeder hat ganz viel mitgenommen.
Und danke, gleichfalls, ja.
Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
Dir auch. Tschüss allerseits.
Ciao.
Ja, das war das Interview und wie schon angekündigt in den Shownotes findest du alle Informationen zum Parkschlösschen und zum Online-Kurs. Und ja, wir hören uns nächste Woche.